Warum bringt die Frage, wer ist Jesus, so viel Konfliktstoff mit sich? Warum verursacht der Name Jesus mehr Aufruhr als die Namen anderer Religionsstifter oder Religionsführer? Warum kann man mit vielen Menschen über Gott reden, aber wenn man Jesus anspricht, dann wird es heikel, dann ist das Gespräch oft schnell vorbei. Ich glaube, dass der Grund darin liegt, dass Jesus der einzige religiöse Führer ist, der was von sich selbst behauptet, Gott zu sein. Das ist der Grund, warum das so voller Konfliktpotenzial ist. Aber wenn Jesus nur ein religiöser Führer war, nur ein Wunderheiler, nur ein Freund oder nur einfach nur Mensch, dann ist die ganze Sache, was wir hier veranstalten, ob Gottesdienst, ob Predigt, ob Lobpreis, relativ sinnlos. Die Frage an dich ist jetzt, wer ist Jesus für dich? Und ich hoffe, dass dir die heutigen Stellen helfen, eine Antwort für dich auf diese Frage zu finden. Es geht heute um Jesus, der Mann, der Vollmacht hat. Und wir stehen im Matthäus-Evangelium in den Kapiteln 8 und 9. Bereits beim letzten Mal haben wir von Daniel gehört, dass die zwei Kapitel nach der Bergpredigt sehr interessant strukturiert sind. Wir finden zuerst drei Wunder, dann zwei Ereignisse, was die Nachfolge betreffen, dann wieder drei Wunder, dann wieder zwei Ereignisse, was die Nachfolge betreffen und dann am Schluss wieder drei Wunder. Und was wir uns heute anschauen, das sind die mittleren drei Wunder. Wir befinden uns in Matthäus Kapitel 8, in den Versen 23 bis Kapitel 9, Vers 8. Matthäus Kapitel 8, Vers 23 bis 9, 8. Es ist super, wenn du eine Bibel vor dir hast, wenn du mitschaust. Es wird in einem ersten Teil darum gehen, dass Jesus Vollmacht über die Natur hat. Jesus hat dann Vollmacht über übernatürliche Kräfte. Und Jesus hat Vollmacht, Sünde zu vergeben. Diese drei Bereiche werden wir uns heute anschauen. Und wir starten mit dem ersten. Jesus hat Vollmacht über die Natur. Ich lese aus Matthäus Kapitel 8, ab Vers 23. Und als er in das Boot gestiegen war, folgten ihm seine Jünger. Und siehe, es erhob sich ein heftiger Sturm auf dem See, so dass das Boot von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. Und sie traten hinzu, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Und er spricht zu ihnen, was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? Dann stand er auf und bedrohte die Winde und den See, und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber wunderten sich und sagten, was für einer ist dieser, dass auch die Winde und der See ihm gehorchen? Die Jünger Jesu, erfahrene Fischer, überqueren den See Genezareth. Jesus schläft und sie rudern vermutlich. Und plötzlich zieht ein mächtiger Sturm auf. Ein so mächtiger Sturm, dass die erfahrenen Fischer in Todespanik kommen. Und sie sagen zu Jesus, Jesus, rette uns, wir kommen um. So wie wir in Vers 26 lesen. Matthäus beschreibt es recht kurz und knackig, ohne das Ganze groß auszuschmücken, aber wenn vier erfahrene Fischer auf einem See in Todespanik geraten, dann dürfte es sehr, sehr dramatisch gewesen sein. Die Jünger haben Todesangst gehabt. Und dann wecken sie Jesus und dann passieren zwei sehr eigenartige Dinge. Das erste ist, dass Jesus aufsteht und zu dem Wind und zu den Wellen spricht, als wär's ein Hund. Schweig, sei still. Und das noch Eigenartigere ist, dass Wind und Wellen gehorchen. Sofort. Das kann man sich wahrscheinlich nicht bildlich vorstellen. Aber das müsste man können. Riesige Wellen, die was das Boot unter sich vergraben, Und Jesus sagt, schweig, sei still. In Matthäus kommt das nicht raus, aber das kennen wir aus den anderen Evangelien. Und der See wird sofort ruhig. Wenn der Sturm abflacht, wenn der Wind nachlässt, dann wellt es noch einige Stunden nach. Aber hier ist absolute Ruhe. Und es entstand eine große Stille. Bevor Jesus aber diesen Sturm stillt, fragt er seine Jünger nach ihrem Glauben. Es ist hochinteressant. Er fragt sie nicht, vor was habt ihr Angst? Der Sturm natürlich. Vom Tod, vom Ertrinken. Er fragt sie, wo ist euer Glaube? Er fragt sie, wovor habt ihr Angst? Er fragt sie, warum habt ihr Angst? Er hilft ihnen auch nicht, Wasser zu schöpfen. Oder schreit einige Durchhalteparolen den Jüngern zu, dass wir ans andere Ufer kommen. Nein. Jesus fragt sie, wo ist euer Glaube? Warum fürchtet ihr euch, ihr Kleingläubigen? Und nach dieser Frage ändert er die Situation. Jesus befiehlt den Naturgewalten, ruhig zu sein. Und die Naturgewalten werden ruhig. Was machst du, wenn dir alles zu viel wird? Wenn du das Gefühl hast, du ertrinkst im Berufsleben, es ist Krisenstimmung in der Familie, in der Ehe. Vielleicht hast du gerade das Gefühl, dass du ertrinkst und Gott schlaft und lässt dich sogar ertrinken. Ich glaube, dass uns Jesus mit dieser Stelle etwas sagen will, das was uns in so einer Situation helfen kann. Warum fürchtet man sich? Warum schiebt man Panik? Weil man nur auf den Sturm schaut. So wie die Jünger, die schauen auf die Wellen, die schauen aufs Ertrinken, die schauen dass das Boot untergeht. Sie schauen nicht auf Jesus. Und deswegen spricht Jesus ihren Glauben an. Und es ist sehr menschlich, dass ein Sturm Angst bereitet, dass ein Sturm vielleicht sogar Todesangst bereitet. Aber was wir brauchen und was die Jünger hier brauchen, ist Vertrauen, dass Jesus Vollmacht darüber hat. Und Vollmacht darüber zu haben, heißt nicht zuerst, dass wir als Christen, als Nachfolger von Jesus in keine Stürme geraten. Sonst wären die Jünger als Nachfolger Jesus auch nicht in einen Sturm geraten. Es heißt auch nicht, dass Jesus den Sturm immer sofort stillt und dass Ruhe einkehrt. Vollmacht darüber zu haben, heißt eigentlich nur, dass Jesus absolute Kontrolle darüber hat, über diese Situation, in der wir uns gerade befinden. Aber es heißt nicht, dass wir jedem Sturm auskommen. Sowas wie die Naturgewalten hat Jesus in der Hand. Jesus hat Kontrolle darüber. Und wenn wir die letzten Tage die Zeitung gelesen haben, dann fragen wir uns, oder da kommen Fragen auf, oder? Tausende Beben oder 1000 Bebenopfer in Nepal. Tausende Schiffbrüchige im Mittelmeer. Was ist da los? Und auch die Jünger kämpfen, glaube ich, mit dieser Frage. Vor dem Sturm sind sie in Panik, weil sie Angst vor dem Sturm haben, weil sie auf die Wellen schauen. Und nachdem Jesus den Sturm stillt, nachdem es ruhig ist, sind sie auch in einer Art Panik. Sie sind verwirrt und in den anderen Evangelien steht, dass sie sich vor dem Sturm fürchten. Sie fürchten sich vor den Wellen. Dann stillt Jesus die Wellen und danach fürchten sie sich. Danach fürchten sie sich vor Jesus, weil er so große Vollmacht hat. Der Sturm war für sie absolut überfordernd. Der Sturm war für sie unkontrollierbar. Und dann kehrt Ruhe am See ein. Und dann ist Jesus für sie absolut überfordernd und unkontrollierbar. Jesus hat Vollmacht über den Sturm, aber das heißt nicht, dass wir Jesu Vollmacht kontrollieren. Jesus kontrolliert den Sturm. Und es gibt noch einen Unterschied zwischen Sturm oder zwischen Panik vor dem Sturm und Panik oder Angst vor Jesus. Der Sturm liebt dich nicht. Der Sturm will dich töten, der Sturm will dich zerstören. Jesus lässt vielleicht den Sturm zu, aber Jesus hat Kontrolle darüber. Und er macht den Sturm vielleicht nicht sofort ruhig. Aber eines können wir uns sicher sein, dass Jesus uns liebt. Und Jesus ist der Einzige, der hier Kontrolle hat. Jesus kontrolliert die Natur, er kontrolliert und liebt seine Schöpfung, weil Jesus Gott ist. Traust du Gott zu, dass er deine Situation im Sturm ändern kann? Wir trauen es ihm zu, oder? Wir beten dafür. Wir haben Hoffnung. Und wir sind teilweise auch verärgert oder enttäuscht, weil Jesus unsere Situation nicht sofort ändert. Aber wir können nur deshalb enttäuscht und verärgert sein, weil wir ihm zutrauen, dass er es ändern könnte. Da müssen wir eines eingestehen. Wenn wir Gott eine Änderung oder ein Eingreifen in unseren Sturm zutrauen, dann müssen wir ihm auch zutrauen, dass er Gründe für diesen Sturm hat, die wir nicht verstehen. Jesus kontrolliert die Natur und die Schöpfung, weil Jesus Gott ist. Schauen wir uns den zweiten Teil an. Jesu Vollmacht über Übernatürliches. Wir lesen dazu Matthäus 8, 28 bis 8, 34. Und als er an das jenseitige Ufer gekommen war, in das Land der Gadarener, begegneten ihm zwei Besessene, die aus den Grüften hervorkamen. Sie waren sehr bösartig, so dass niemand auf jenem Weg vorbeigehen konnte. Und siehe, sie schrien und sagten, was haben wir mit dir zu schaffen, Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Es weidete aber fern von ihnen eine Herde von vielen Schweinen. Die Dämonen aber baten ihn und sprachen, wenn du uns austreibst, so sende uns in die Herde Schweine. Und er sprach zu ihnen, geht hin. Sie aber fuhren aus und fuhren in die Schweine. Und siehe, die ganze Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See. Und sie kamen um in dem Gewässer. Die Hüter aber flohen und gingen in die Stadt und verkündeten alles und das von den Besessenen. Und siehe, die ganze Stadt ging hinaus, Jesus entgegen, und als sie ihn sahen, baten sie, dass er aus ihrem Gebiet weggehen möchte. Dieser Absatz zeigt uns, dass Jesus absolute Autorität und absolute Vollmacht über übernatürliche, dämonische Kräfte hat. Es gibt übernatürliche, gute Kräfte in der Bibel, wie Engel zum Beispiel. Und es gibt übernatürliche, teuflische, böse Kräfte, wie Dämonen oder gefallene Engel. Und hier geht's um diese Dämonen. Hier geht's um was Teuflisches. Und wir werden auch nach dieser Stelle, das kann ich auch jetzt schon sagen, vor Fragen stehen, was diesen Absatz betrifft. Weil in diesem Absatz viele, viele Fragen offen bleiben, viele, viele Details drinnen sind, die was wir heute nicht beantworten können, können wir später gerne am Speakers Corner diskutieren. Oder ihr könnt es diskutieren, während ich mal einen Kaffee hole. Ja, bin natürlich dabei. Aber ich glaube, es gibt einige wesentliche Punkte, die was uns dem Ziel der Predigt in diesem Absatz weiterbringen. Und diese wesentlichen Punkte, die werden wir uns anschauen. Ich möchte einfach jetzt 5 Beobachtungen aus diesem Absatz anbringen, die was uns besser verstehen lassen, was hier passiert. Zum Ersten. Eine dämonische Kraft kann Menschenleben zerstören. Das sehen wir in diesem Absatz ganz klar. Sie kann Menschenleben zerstören, indem sie Besitz vom Menschen nimmt und ihn von innen heraus quält. Ich glaube, das hat es damals gegeben, zu Jesu Zeiten, deswegen haben wir diesen Bericht und ich glaube, das gibt es auch heute noch. Zweitens, diese beiden Dämonen erkennen Jesus als Sohn Gottes. Das heißt nicht, dass sie Jesus kennen, so wie wir ihn kennen sollten. Dass sie ihn erkennen und ihn als Retter und Freund sehen, sondern sie haben einfach Wissen über ihn. Und ich glaube, genauso wie Satan, und das haben wir am Anfang vom Matthäus-Evangelium gesehen, Satan hat ein irrsinniges Wissen über Gott und über Jesus gehabt. Er hat sich im Wort Gottes super auskommt. Wahrscheinlich besser als wir Jesu Jünger. Und so ist es auch hier. Diese Dämonen erkennen Jesus als Sohn Gottes. Und drittens, die Dämonen wissen, dass Gott eines Tages alles Böse, ob übernatürlich oder nicht, vernichten wird. Die Dämonen haben Angst vor diesem Tag. Sie warten auf diesen Tag. Und sie haben Angst, dass dieser Tag in diesem Moment, wo Jesus kommt, schon da ist. Aber er ist noch nicht da. Dieser Tag kommt später. Das sehen wir in Vers 29, wo sie sagen, bist du hierher gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Also sie warten eigentlich nur auf eine Austreibung. Viertens, Jesus treibt diese irrsinnige Kraft, diese geballte dämonische Kraft mit zwei Worten aus. Geht hin. Er redet mit denen wieder wie mit einem Hund. Ähnlich wie mit den Wellen und mit dem Wind. Und fünftens, wir sehen hier zwei befreite Menschen, aber der Rest der Anwesenden, exklusive der Jünger, reagiert mit Ablehnung. Es ist keine Freude da, dass zwei Männer jetzt befreit sind und dass sich das Umfeld dieser Gegend nicht mehr fürchten muss von diesen bösen Dämonen, sondern sie sagen zu Jesus, Jesus, wir wollen ihn hier nicht haben, bitte geh. Und Jesus geht. Also ist ganz klar Ablehnung da. Was sehen wir daraus? Ich glaube, nur das Tun eines Wunders oder nur das Zeichen von Gott zu bekommen, ist viel zu wenig. Es muss sehr viel tiefer gehen in einem Menschen. Und das werden wir im dritten und letzten Teil von heute sehen. Gott hat diesen dämonischen und übernatürlichen Kräften sehr viel Macht gegeben, aber er hat ihnen keine uneingeschränkte Macht gegeben. Jesus hat immer Vollmacht darüber, er hat die Situation immer unter Kontrolle. Jesus hat Vollmacht über Dämonen, weil Jesus Gott ist. Wir kommen jetzt zum dritten und wichtigsten Wunder von heute. Jesus hat Vollmacht, Sünden zu vergeben. Wir haben einiges von dieser Stelle heute schon von Bernie gehört. Ich möchte aber die Stelle nun mal komplett vorlesen. Kapitel 9, die Verse 1 bis 8. Und er stieg in ein Boot, setzte über und kam in seine eigene Stadt. Und siehe, sie brachten einen Gelähmten zu ihm, der auf einem Bett lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, sei guten Mutes, Kind, deine Sünden sind vergeben. Und siehe, einige von den Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst, dieser lästert. Und als Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, warum denkt ihr Arges in euren Herzen? Denn was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben. Dann sagte er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett auf und geh in dein Haus. Und er stand auf und ging in sein Haus. Und als aber die Volksmenge es sah, fürchteten sie sich und verherrlichten Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hat. Das ist eine irrsinnig starke Stelle. Jesus dreht sich zu diesem Gelähmten um und sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Was wird sich der Gelähmte gedacht haben? Wenn ich mir ein bisschen reinversetzen könnte in den Gelähmten, aber es würde ungefähr so klingen. Kollege, ich bin gelähmt. Ich spüre meine Beine nicht, ich kann nicht gehen. Ich habe ein weitaus größeres Problem, als wie du jetzt da darstellst. Ich möchte wieder gehen können. In meine Sünden bin ich nicht da. Jesus weiß aber was der Gelähmte nicht weiß. Dass er neben seiner Lähmung ein deutlich größeres Problem hat. Und das nicht nur für 70, 80 Jahre, wenn es gut läuft, sondern für ewig. Und ich glaube, dass Jesus, obwohl es hier kurz beschrieben ist, aber ich glaube, dass hinter der Aussage von Jesus mehr steckt. Und ich versuche es jetzt ungefähr zu erklären. Jesus sagt zu ihm, ich sehe dein Leiden und ich werde dir helfen. Aber bitte verstehe, dass das Hauptproblem im Leben einer Person nie sein Leiden ist. Es ist Sünde. Dein Hauptproblem ist nicht, was dir passiert ist in deinem Leben. Und es ist nicht das, was dir Menschen angetan haben. Dein Hauptproblem ist, wie du darauf reagiert hast. Wenn die Bibel von Sünde spricht, dann spricht sie nicht nur von unseren falschen Reaktionen und Taten wie Lügen, Neid, Ehebruch, Habgier, sondern sie meint damit, dass wir Gott ignorieren. Ich will entscheiden, wie ich heute lebe. Ich will entscheiden, was ich diese Woche mache. Und das ist mein Hauptproblem. Das nennt die Bibel Sünde. Und Jesus sagt zu diesem gelähmten jungen Mann oder Kind, weiß nicht, wie alt er war, wenn ich nur deinen Körper heilen würde, wenn ich dich nur wieder zum Gehen bringen würde, dann wäre das viel zu wenig. Ich muss viel tiefer gehen, ich muss an dein Herz ran. Das Problem von diesem Gelähmten und auch gleichzeitig unser Problem ist, dass wir unsere eigene Identität auf etwas anderes bauen als auf Jesus. Wenn ich nur dieses eine bekommen könnte, dann wäre alles in bester Ordnung. Wenn ich wieder gehen könnte, dann wäre ich glücklich. Wenn ich wieder sehen könnte, dann wäre alles perfekt. Wenn ich gerade aus dieser Situation jetzt wieder rauskommen. Wenn ich gerade aus diesem Sturm wieder rauskomme, dann passt alles. Dann bin ich glücklich. Das Problem ist dabei, wenn wir das eine, was wir uns wünschen, nicht bekommen, dann fühlen wir uns leer. Aber das größere Problem ist nur, wenn wir das eine, was wir uns wünschen, bekommen, dann fühlen wir uns ein bisschen später leer. Also wir werden uns immer leer fühlen. Weil wir unseren größten Wunsch zu unserem Retter machen. So wie dieser Gelähmte. Vielleicht hat er Jesus noch nicht gekannt, vielleicht hat er vorher der Gelähmte selber noch nichts von Jesus gehört. Das würde ihm jetzt da nicht böse nehmen, aber er wollte einfach nur gehen können. Ist ein guter Wunsch. Aber es werden danach weitere Probleme kommen, wenn er nicht Jesus als Retter kennenlernt. Wie geht es dir damit? Ist für dich das Wunder dieser Sündenvergebung, dieser Vollmacht von Jesus über deine Sünde, ist das das Größte in deinem Leben? Oder suchst du immer nach Gottes Wirken in deinen persönlichen Prioritäten? Ich glaube, das ist die große Frage. Auf was baust du? Ist diese Vollmacht von Jesus, Sünden zu vergeben, ist das das Größte in deinem Leben? Oder wartest du auf Gottes Wirken in irgendwelchen anderen Punkten? Die Schriftgelehrten, das ist eine der Reaktionen, die was wir hier sehen, die Schriftgelehrten, was dabei stehen oder die was etwas in der Ferne stehen und sich über Jesus und seine Aussage Gedanken machen, sind der festen Überzeugung, dass nur Gott Sünden vergeben kann. Und diese Schriftgelehrten liegen komplett richtig. Sie greifen Jesus dafür an, weil er sich selbst zu Gott macht. Sie wissen nicht, dass Jesus Gott ist. Nur Gott kann Sünden vergeben. Stell dir bitte folgendes Beispiel vor. Heute nach dem Gottesdienst werden wir da hinten eine Tasse Kaffee gönnen. Der Fabian rennt noch schnell vorher zum Tisch und schnappt mir die letzte Tasse Kaffee weg. Es ist für mich eine untragbare Situation und ich muss ausholen. Fabian liegt blutverschmiert am Boden. Der Ben sieht es und kommt angelaufen und sagt, Simon, alles in bester Ordnung, ich verzeih dir. Was wird sich der Fabian denken? Der Fabian wird zum Ben sagen, Ben, du hast was nicht verstanden. Ich habe eine Abkritt. Ich kann dem Simon verzeihen. Aber du hast damit eigentlich nichts zu tun. Und der Fabian hätte recht, so wie die Schriftgelehrten hier recht haben. Aber was Jesus hier macht, ist, wenn er zum Gelähmten sagt, deine Sünden sind dir vergeben, dann sagt er zum Gelähmten, ja, ich kann dir deine Sünden vergeben, weil deine Sünden sind direkt gegen mich gegangen. Du hast mich in deinem Leben ignoriert. Und dein größter Wunsch ist nicht, dass ich dich rette, sondern dass du wieder gehen kannst. Du hast die falschen Prioritäten. Und Jesus sagt dadurch, dass er der allmächtige Gott ist. Und die Schriftgelehrten wissen, dass Jesus hier nicht nur Anspruch hat oder Anspruch nimmt, ein besserer Zauberer zu sein, der was eine Heilung macht, sondern Jesus hat hier Anspruch oder sagt, nimmt hier den Anspruch, dass er der Gott des Universums ist. Eine nächste Frage stellt Jesus. Was ist nun leichter? Der Berni hat das heute auch schon gefragt. Was ist nun leichter? Ist es leichter, Sünden zu vergeben, oder ist es leichter zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh? Auf den ersten Blick scheint es mir so, als wir Jesus sagen will, jeder kann sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Da braucht es jetzt keinen äußeren großen Beweis, das ist schnell dahergesagt. Aber nicht jeder kann nachher heilen. Aber damit Jesus zeigt, dass er die Vollmacht über die Sünden hat, sagt er nachher zum Gelähmten, steh auf, nimm deine Matte und geh. Also Jesus bringt den Beweis, er hat Vollmacht, Sünden zu vergeben. Und er liefert ihnen den Beweis, indem er sagt, schaut, hier habt ihr das Wunder. Aber ich glaube, wenn wir uns hier in Jesus hineinversetzen, dann geht es um wesentlich mehr und die Frage ist dann nicht so einfach zu beantworten. Jesus macht mit dieser Heilung einen Schritt aufs Kreuz zu. Wenn diese Heilung ein Beweis für die Vollmacht seiner Sündenvergebung war, dann weiß Jesus ganz genau, dass diese Sündenvergebung nur funktionieren kann, wenn er diese Sündenvergebung im Anschluss selbst in Angriff nimmt. Indem er diese Heilung tut und diesen Beweis liefert für seine Vollmacht über Sünde, ich glaube, das muss ihm irrsinnig schwer gefallen sein, weil Jesus aufgrund dieser Sündenvergebung danach einen sehr, sehr harten Leidensweg vor sich hat. Er ist selbst der, obwohl er Gott ist, der was am Kreuz für diese Sünde bezahlt. Deswegen glaube ich nicht, dass es auf diese Frage eine sehr einfache Antwort gibt. Jesus kennt seinen Leidensweg bis hin zum Kreuz, der ihn erwartet. Und ich glaube, das muss sich Jesus dabei ja gedacht haben. Ich glaube, es gibt eine wichtigere Frage, die was ich am Anfang gestellt habe. Wer ist Jesus für dich? Und was macht das mit dir? Wir haben heute verschiedene Reaktionen auf diese Vollmacht von Jesus gesehen. Die Jünger fürchten sich zum einen von den Wellen und vom Sturm. Dann stillt Jesus den Sturm und dann fürchten sie sich vor Jesus. Die Besessenen fürchten sich vor Jesus. Und von der Menschenmenge im heidnischen Gebiet gibt es Ablehnung. Die schicken Jesus wieder fort. Jesus ist den Schriftgelehrten ein Ärgernis, weil er sich selbst als Gott hochspielt. Aber es gibt dort auch eine Menschenmenge, die was Gott fürchtet und ihn für seine Vollmacht anbetet. Ich bin mir nicht sicher, ob die Menschenmenge das hundertprozentig verstanden hat, was Jesus hier macht, dass Jesus hier sagt, ich bin Gott. Aber auf alle Fälle kommt es hier auch zu Lobpreis. Und ich wünsche dir, dass diese Bereiche, wo wir uns jetzt das Wunder von Jesus und seiner Vollmacht über verschiedene Bereiche angeschaut haben, dass dieses Wissen mit seiner Vollmacht in deinem Kopf, in dein Herz sinkt. Und dass es dir hilft, Jesus als Gott zu erkennen. Weil alles andere wird uns fehlen. Alles andere wäre schwach. Jesus ist als Gott für dich am Kreuz gestorben. Und ich glaube, dieser Kreuzestod und diese Vergebung der Sünde kann für dich das größte und wichtigste Wunder in deinem Leben werden. Wenn du darauf vertraust und aufs Kreuz schauen kannst und Jesus für dich am Kreuz annehmen kannst, für deine Sünde am Kreuz gestorben, dann möchte ich dir jetzt einfach einladen, gemeinsam mit uns anzubeten und Gott dafür zu loben, dass er seinen Sohn mit göttlicher Vollmacht auf die Erde geschickt hat. Amen.